Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein aus dem Bibletunes Studio. Heute mit einem Vertiefungsthema Armee und Moral. Wie sind wir denn auf dieses Thema gekommen, Asaf? Wir hatten eine Frage einer Hörerin. Hannah hat uns geschrieben, Zitat, immer wieder hört man von Misshandlungen palästinensischer Gefangener durch die IDF oder in israelischen Gefängnissen wie neulich im Spiegel. Das verunsichert mich. Ich bin mir bewusst, dass es überall menschelt und es dadurch leider zu Gewalt durch Militär und Polizei kommen kann. Gleichzeitig trübt das Bild von der israelischen Armee als der moralischsten der Welt. Könnt ihr das aufgreifen und bewerten? Ja, Asaf, und da hast du dir gedacht, das greifen wir jetzt mal auf, oder?
Ich nehme an, dass der Spiegelbericht, den ich mir auch angeschaut habe, dass er auf einen Bericht von der New York Times beruht. Der erschien nämlich am Tag zuvor. Und in Israel ist das schon durch die Öffentlichkeit vorher gegangen. Ein Team der New York Times wurde nach Sde Teiman reingelassen zum Besuch. Was ist Sde Teiman? Am 7. Oktober und in den Tagen darauf und während des Krieges in Gaza hatte Israel nicht genug Plätze für Festgenommene. Einfach Gefängnisse, das ist schon für nach einem Prozess. Wo hält man denn die Festgenommenen? In Polizeistationen? Man muss sich die Ausmaße anschauen. Es kamen insgesamt 4000 Festgenommene in eine Anlage. Da brauchst du Platz. Und Sde Teiman ist eine Militärbasis bei Beersheba. Im Süden, wenn du aus Gaza nach Beersheba kommst, kommst du hin. Das wurde umgestaltet in eine Art Militärgefängnis. Dort warten Menschen auf ihren Prozess, auf ihren Verhör. Sie werden auch dort verhört. Sie werden nachher zum Militärrichter gebracht und so weiter. Aus Sde Teiman, aus dieser Kaserne, kamen Beschwerden über zu harte Bedingungen und aber auch über Misshandlungen. Und daraufhin hat das Militär, natürlich in Absprache mit der Politik, Journalisten reingelassen. Von den 4000 Festgenommenen wurden 1200 zurückgebracht nach Gaza ohne Anklageschrift. Sie sind unschuldig, wahrscheinlich während des Krieges in Gaza festgenommen, verdächtigt, aber wieder frei. Sie kamen aber auch ohne Entschädigung oder Entschuldigung raus. Da war schon eine Kritik im Bericht der New York Times. Ich empfehle auch, wer Interesse hat, da nachzulesen. Es wird berichtet, dass sie bis 75 Tage auf den Richter warten mussten und 90 Tage ohne Anwalt saßen. Das ist korrekt. Das gab gleich nach dem 7. Oktober eine neue Definition. Bis jetzt gab es illegale Aufenthaltler, zum Beispiel Palästinenser, die in Israel unterwegs sind, ohne Bewilligung. Sie bekamen diese Definition und bei der Festnahme, das war dann ihr rechtlicher Status. Aber am 7. Oktober gab es ja mehrere tausend Festgenommene, die waren nicht einfach illegale Aufenthaltler. Die neue Definition heißt illegaler Kämpfer. Es ist klar, dass sie am Kampf beteiligt sind. Und das ermöglichte dann die längere Zeit. Und die Wartezeit ist auch aus technischen Gründen, ich wüsste nicht, wie man es kürzer macht. In diesem New York Times Bericht haben 8 Personen über Gewalt berichtet. Zum Beispiel eine Faust ins Gesicht, Tritte während der Festnahme oder ein Schlag mit dem Gewehr auf den Körper, ein Rippenbruch deswegen oder Erniedrigungsmaßnahmen. Man muss sagen, noch am Anfang haben israelische Krankenhäuser verweigert, Terroristen, festgenommene Terroristen zu behandeln. Und darum wurde in dieser Militärbasis auch ein Lazarett, ein provisorisches Krankenhaus errichtet. Und man hat Ärzte aus diesem Lazarett befragt. Sie sahen keine Anzeichen für Folter. Und Kommandeure berichteten über einen generell möglichst humanen Ton den Gefangenen gegenüber. Aber wie gesagt, es gab ja Beschwerden. Bislang, ich habe nachgeschaut, 12 Soldaten wurden entlassen wegen übermäßigem Einsatz von Gewalt. Und der Hintergrund dafür war eine Anklage von israelischen Menschenrechtsorganisationen vor Gericht. Und da habe ich mir die Militärantwort, die offizielle, angeschaut und ich möchte sie dann übersetzt ins Deutsche zitieren. Ich zitiere: Jeglicher Missbrauch von Gefangenen, sei es während ihrer Festnahme oder während ihres Verhörs, verstößt gegen das Gesetz und die Anweisung der israelischen Armee und ist daher strengstens verboten. Die israelische Armee nimmt alle Handlungen dieser Art, die im Widerspruch zu den Werten der Armee stehen, sehr ernst. Konkrete Vorwürfe bezüglich der Misshandlung von Inhaftierten werden ernsthaft und gründlich geprüft. Die Schlussfolgerung von diesen Medienberichten ist, dass es sehr wohl zu Gewalt in vereinzelten Fällen kam, aber keine systematische Gewalt. Das Militär hat eine Untersuchungskommission beauftragt, sorgt zumindest kommuniziert es, dass es für verbesserte Bedingungen sorgt und erzielt die baldige Schließung dieser Kaserne, wenn genug Plätze in den Gefängnissen und in festen, dauerhaften Einrichtungen vorhanden ist. Ein paar Eckdaten, damit man die Gesamtbilanz kennt. Vor dem 7. Oktober gab es in Israel 16.000 Gefangene in Gefängnissen. Aktuell sind es 20.000. Davon sind 8.000 palästinensische Gefangene, mehrheitlich Sicherheitsgefangene. Sicherheitsgefangene heißt, sie haben nicht einfach irgendwas Gesetzeswidriges verbrochen, sondern das sind meistens in terroristischen Aktivitäten direkt Beteiligte. Daher sind sie eine Sicherheitsgefährdung und isoliert. In normalen Bedingungen, muss man sagen, kann das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz, sie in den Gefängnissen besuchen. Aber das ist hier ein Politikum geworden. Nach dem 7. Oktober hat Israel den Besuch des internationalen Roten Kreuzes bedingt, gekoppelt. Sie haben gesagt, wenn das internationale Rote Kreuz die Entführten im Gazastreifen besucht und uns berichtet, dann dürfen die sicherheitsisolierten Gefangenen, palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen auch vom Internationalen Roten Kreuz besucht werden. Bis dahin nicht. Diese Entscheidung ist politisch und sorgte für Diskussionen. Einerseits, ich denke, jeder kann die Überlegung verstehen. Andererseits, ein Rechtsstaat, kann sich ein Rechtsstaat so etwas erlauben? Will es sich mit einer Terrororganisation auf dieselbe Ebene setzen? Das sind tiefere Fragen, moralische Fragen.
Da bringst du das richtige Stichwort, Asaf. Vielen Dank für diese Hintergrundinformation zu diesen Zeitungsartikeln und auch zur Frage der Hörerin. Das Thema der Moral. Also ich habe schon den Eindruck, dass die israelische Armee ja schon auch mit einer anderen Messlatte bewertet wird. Man schaut genauer hin, so. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wir haben es ja in der Hörerfrage auch gehört, dieses Bild von der israelischen Armee als der moralischsten der Welt. Da sind wir stutzig geworden im Vorbereitungsgespräch. Also was ist das für ein Bild? Also auf der einen Seite diese Bewertung, alles, was Israel tut, wird so auf die Goldwaage gelegt und auf der anderen Seite auch so ja fast schon ein verklärtes Bild Israels Armee, die moralischste der Welt. Und das hat dich, Asaf, getriggert, kann man sagen, im positiven Sinn, da mal vertieft reinzugehen.
Ja, aber wirklich positiv. Diese Aussage, die moralischste Armee der Welt, sie kursiert nicht nur im Ausland, sie kommt aus Israel. Nämlich, wir wachsen damit auf. Und diese Aussage, ja, unsere Armee ist die moralischste der Welt, die heißt in anderen Worten, ja, lasst uns in Ruhe, wir dürfen das, weil wir wissen, wir sind sowieso sauber. Der Punkt ist, erstmal, wer moralischste oder eine unmoralische Armee sagt, eine böse Armee, beide Aussagen sind subjektiv. Sie sind irgendwelche amorphische Empfindungen und sie sagen mehr über deine politische Situation oder Standpunkt aus als über die Realität. Entweder bist du dann pro oder anti. Ja, und du bist pro-israelisch oder anti-israelisch. Und je nachdem sagst du, es ist eine moralischste, die moralischste oder eine unmoralische, böse. Und das ist weder noch, weißt du warum? Man kann Moral gar nicht messen. Wie willst du Moral messen? Ja, es gibt auch keine Rankinglisten. Wer ist die moralischste Armee der Welt und wer ist an der zweiten Stelle und wer ist die drittmoralischste Armee der Welt? Das ist ja gar nicht möglich. Die Frage ist, befolgt eine Armee Regeln und Gesetze? Und wenn ja, welche? Und das kannst du schon messen. Und ich möchte ein Seminar hier schildern, das jeder schon in der Grundausbildung im Militär in Israel macht, jeder und jede. Teil 1, man schreibt an die Tafel, die moralischste Armee der Welt. Und dann gibt es Fragen, was bedeutet das? Und jeder muss es versuchen zu beantworten. Es entwickelt sich eine Diskussion darüber, was heißt das überhaupt? Wie sieht die Umsetzung aus? Und warum ist das für uns alle verbindlich? Erst nach diesem Teil 1 im Seminar bekommen die Soldatinnen und Soldaten, das ist ein Dokument, das heißt Ruach Zahal, übersetzt Geist der israelischen Verteidigungsarmee. Das ist ein Papier, ein Roadmap zur moralischen, ein Kodex. Und erst dann, wenn sie das gelesen haben und sich vertieft haben, kommt Teil 2 im Seminar. Der Teil 2 heißt Humanismus und Krieg und da werden 3 Fälle geschildert. Fall 1, Soldaten misshandeln palästinensische Festgenommene. Fall 2, eine Bombardierung verändert Gaza. Fall 3, ein Soldat erschießt einen Festgenommenen. Alle 3 Fälle waren echt, sind echt passiert. Und die Soldatinnen und Soldaten müssen darüber sprechen. Welche Rolle hat die Gesellschaft dabei, bei solchen Fällen? Welche Rolle das Militär? Welche Rolle die Justiz? Welche Rolle haben die Medien? Und welche Rolle haben wir als Zivilisten oder wir als Soldaten? Also die Bemühung, wie du siehst, die Bemühung um die Moral, um eine moralische, der Anspruch, moralisch zu handeln, ist klar, ist sichtbar.
Also es ist sozusagen ein Rahmen schon in der militärischen Ausbildung vorgegeben und die Soldatinnen und Soldaten werden dafür sensibilisiert.
Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das dann die Ergebnisse so stark oder ausreichend beeinflusst, aber ich kann jemanden von außen, wir denke, wir müssen mit der amorphischen Empfindung von Moral lieber aufhören, das bringt uns nicht weiter. Man muss mehr auf die konkreten Maßnahmen schauen. Colonel Richard Kemp ist der oberste britische Kommandeur in Afghanistan gewesen. Und er kämpfte in Nordirland und in Bosnien und in Mazedonien und im Irak. Also ein älterer, sehr erfahrener Mann des 20. und 21. Jahrhunderts. Und er war auch im letzten Gaza-Krieg vor Ort 2014. Und er beobachtete es als, sagen wir mal, jemand, der professionell was vom Militär versteht. Und ich zitiere ihn wörtlich. die israelische Armee unternimmt mehr für den Schutz von Zivilisten in Konfliktzonen als jede andere Armee in der modernen Kriegsgeschichte. Und er analysiert dabei. Er sagt, warum. Er sagt erstmal, Israel ist ein Rechtsstaat mit demokratisch-westlichen Werten und Gesetzen. Zweitens, Israel hat als ein solches Land, ein solcher Staat, nicht mehr Interesse an einem Krieg als zum Beispiel Belgien oder jede andere westliche Demokratie. Der Unterschied, anders als Belgien in seinem erbrachten Beispiel, Israel ist umgeben von bewaffneten Gruppen mit einer Vernichtungsabsicht und musste sich auch immer wieder verteidigen. Das ist nicht vergleichbar. Ja, der Selbstverteidigungsbedarf ist akut gelegentlich und das haben wir am 7. Oktober sehr wohl gesehen und sehen das immer noch. Dann benennt er selbst die jüdischen Moralvorstellungen. Er sagt, das sind universale Höchststandards und diese dominieren die Gesellschaft nach wie vor. Das sind unsere Werte. Und zum Schluss, und das ist jetzt professionell, Israel hat eine sehr kleine Berufsarmee und eine große Volksarmee. Das heißt, Professoren, Lehrer, Handwerker, Fahrer, alles Mögliche, sie werden im Ernstfall eingezogen und sie wollen nicht kämpfen. Sie wollen auch andere nicht grundlos verletzen. Sie wollen ihr Leben weiterleben, zurück zu ihrem Alltag und das Ganze möglichst kurz halten. Es steht gegen das Interesse von ihnen selbst und des Staates wirtschaftlich, gesellschaftlich. Man will keine Kriege. Dazu, denke ich, sieht man die ganz konkreten Maßnahmen, die dann immer wieder gemacht wurden und immer noch werden. Ja, welche Armee der Welt ruft Zivilisten auf Handy an und sagt, geht weg, bevor wir bombardieren? Ja, das reduziert deine Erfolgsquote, weil auch die Terroristen angerufen werden. Und das bringt deine eigenen Soldaten und Zivilisten mehr in Gefahr, weil du hier in dem Fall entscheidest, nein, ich kann es nicht tun, ich bremse, ich stoppe, ich gebe kein Go für eine militärische Maßnahme, zum Beispiel für eine Bombardierung. Das sind ja Dutzende, wenn nicht mehr, solche Angriffe nicht freigegeben worden, weil zu viele unbeteiligte Zivilisten umkommen würden.
Vielen Dank für deine Ausführung, Asaf. Was du hier zeichnest, ist natürlich so dieses ganze Thema des Kontextes. Der Kontext ist entscheidend bei all unseren Diskussionen und du hast es richtig gesagt, also über die belgische Armee nachzudenken und über die israelische Armee nachzudenken, ist einfach ein komplett anderer Kontext und deswegen der Kontext definiert dann auch Begriffe wie Moral oder einfach auch die Rahmenbedingungen, um die es hier geht. Aber kann man nicht auch sagen, du hast von 2014 gesprochen, aber jetzt hatten wir den 7. Oktober, hat der in der, was die moralische Haltung der israelischen Armee angeht, einiges verändert?
Ich denke, dass am und nach dem 7. Oktober die Wut bei einzelnen Soldatinnen und Soldatinnen schon da war. Es wäre mir persönlich auch ein Wunder, wie man keine Wut empfinden kann, wie man es schafft, die nicht zu empfinden, nach dem, was dort gewesen ist. Das ist absolut menschlich. Heißt das dann, dass diese Wut freie Bahn bekommt, dass das Militär auf der Führungsebene solche Befehle gibt oder ermöglicht? Die Antwort lautet nein. Wenn wir vom humanitären Recht, vom internationalen humanitären Recht sprechen, und das ist das, was immer mehr in die Diskussion rutscht, ist auch eine völlig gesunde Diskussion, da muss man wissen, dass humanitäre Recht, das sind keine geschriebenen Gesetze. Es sind Normen, die sich gebildet haben im Westen im Laufe des überwiegend 20. Jahrhunderts. Und die Idee ist, wie mindert man den Schaden, wie mindert man Leid und wie erhöht man Schutz von Zivilisten und Soldaten in Kriegen zwischen Staaten. Es sind Konventionen, die das in Wort fassen, mit verschiedenen Protokollen, die später noch dazu kamen, aber keine konkreten Gesetze. Und eine Kriegsmoral, die gibt es schon. Kriegsmoral von westlichen Armeen. Das ist ein Kodex mit rund 130 Parametern. Und ich kann dir garantieren, der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat mit Sicherheit sich noch überhaupt nicht mit diesen Kriterien auseinandergesetzt. Ich spreche nicht über eine politische Motivation, auch nicht über eine humanitäre Motivation oder humanistische. Ich spreche jetzt rein vom militärisch-fachlichen Sinn, vom Aspekt, was ist überhaupt möglich? Woran kann sich eine Armee halten? Was ausdrücklich verboten ist, ist Kriegsverbrechen. Und die werden ja aufgelistet. Zum Beispiel das Verbrechen aller Verbrechen, ein Genozid. Ein Genozid heißt eine absichtliche Tötung oder die Verursachung von Umständen, die zu Tod führen, zu einer Vernichtung von einer Gruppe oder Individuen, weil sie zu dieser Gruppe gehören. Also wenn Palästinenser absichtlich, man weiß, dass in dem und dem Haus sind nur Zivilisten, keine Bewaffneten. Sie sind Palästinenser und deswegen schießen wir aufs Gebäude und töten sie alle. Das wäre eine solche absichtliche Vernichtung. Oder man hungert ein ganzes Gebiet aus oder kippt Gift ins Wasser oder sorgt dafür, dass sie biologisch keine Kinder mehr bekommen können. Das würde alles unter Genozid fallen, aber solche Fälle sind nicht bekannt. Es ist nicht vorgekommen. Wenn welche gezielt, wissentlich, absichtlich getötet wurden, ist es nicht, weil sie Palästinenser sind, sondern weil sie Terroristen sind oder weil sie als Zivilisten in diesem Gebiet sind, als ungewollter Kollateralschaden, was man unbedingt vermeiden sollte, wenn es möglich ist. Aber was tust du, wenn es nicht möglich ist?
Das ist genau der Punkt. Und du hast es gut gesagt, das wird natürlich von den Kritikern anders dargestellt, dass selbst bei einer unabsichtlichen Tötung wird es dann verdreht und sagt so, ja, also gebt doch zu, das war doch Absicht und da gibt es doch verschiedene Beispiele und ihr wusstet doch, dass die Situation so ist und dass da keine Terroristen sind und das ist ja so verworren und genauso auch mit dem Thema Hunger, ja, Israel sperrt die Grenzen ab, es ist nicht möglich, Hilfsmittel hineinzubringen und dann wird das dann gleich so ausgeschlachtet und in den Medien steht dann manchmal Aussage gegen Aussage.
Ja, da fehlen Fakten als Grundlage und die Aussage an sich reicht wirklich auch für mich, die reicht nicht aus, aber nehmt das Thema Hunger, das ist ja ein hochwichtiges und zentrales in diesem Krieg. Eine Aushungerung ist strengstens verboten. Allerdings eine humanitäre Maßnahme für eine humanitäre Maßnahme ist legitim. Ich werde es konkret ausführen. Wenn bis zum Deal, was im November war, die Freilassung von den ersten Entführten, vor allem Kinder und dann ihre Mütter und Alte und Kranke und so weiter, bis zur Freilassung, bis zum Deal Israel-Hamas hat Israel die Zufuhr von Lastern erschwert. Es kamen nur wenige Laster am Tag in den Gazastreifen. Das ist richtig. Die Aussage war humanitär gegen humanitär. Wollt ihr Lebensmittel, gebt die eine humanitäre Freilassung der Geisel. Ein Teil des Deals war, dass pro Tag mindestens 200 Laster reingefahren werden. Das hat funktioniert. Aber nachdem die Hamas die Freilassung vorzeitig einseitig beendete, fuhr die Zufuhr von 200 Lastern am Tag weiter und wurde weiter aufgestockt wegen Druck aus den USA. Ich erlaube mir, die freche Frage zu stellen. Wie wäre es weitergelaufen, wenn Israel gesagt hätte, okay, dann fahren wir die Menge an Lastern runter, bis ihr weitermacht? Das hätte vielleicht funktioniert, das weiß ich nicht. Ja. Aber es gab in Israel ganz klar, auch aus Militärkreisen, Stimmen, die gesagt haben, das können wir uns nicht erlauben. Wenn sie keine Druckhebel mehr haben, dann kriegen wir die Leute nicht raus. Übrigens, bislang wurde kein Fall von Hungerstod aus dem Gazastreifen berichtet. Man hat ein Hunger-Image, das kommt aus Wucherpreisen. Und die Wucherpreise sind deswegen so gestiegen, weil die Hamas Reserven behält und nicht frei verteilt an den Mann.
Asaf, vor der Sendung hast du mir gesagt, dass du zu diesem Thema noch ein Parameter hast, und zwar, wenn es um die Anzahl der Toten geht. Möchtest du dazu noch was sagen?
Richtig. Ich denke, wir sind uns alle einig, jeder tote Zivilist ist zu viel. Und in diesem Krieg spielt die Anzahl Tote eine zentrale Rolle als Argument. Man hört ja immer wieder, selbst von Präsident Biden, es sind zu viele umgekommen. Was ist genau zu viel? Wie misst du das? Es sind bis jetzt rund 35.000 Tote berichtet worden. Wenn ich hören würde, 35.000 tote Zivilisten während eines konventionellen Krieges auf dem Schlachtfeld, aber die Zivilisten sind nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in ihren Häusern, dahinter, nicht an der Front, dann würde ich denken, das ist viel. Mann, das ist viel. Wenn ich aber hören würde, 35 Tote, davon die Hälfte schwer bewaffnete Terroristen, alles im vorbereiteten urbanen Gebiet, in Häusern, Tunneln, Schulen, aus Krankenhäusern, mit der Nutzung von Zivilisten als Schutzschild, da bekommt es doch einen anderen Eindruck, dann kommt mir das nicht so viel vor, wie ich erwarten würde. Und was meine ich mit erwarten? In Mosul, als die USA mit Alliierten kämpfte, kamen 11.000 Zivilisten um. In Mosul war der Anspruch deutlich geringer. Mosul ist nicht Gaza. Gaza ist die größte Militärfestung der Welt. Als die USA im Irak insgesamt den Krieg geführt haben, ist der Faktor 1:3,7. Was heißt das? Pro Terroristen, die den getötet haben, kamen 3,7 Zivilisten um. Das sind Angaben der amerikanischen Armee. In Gaza, im Gazastreifen, waren das 1:1. Die Hälfte ist Zivilisten. Und die Anzahl Tote enthält auch noch die Tote, die durch die Hamas umkamen. Auch noch in Unfällen, durch Kampfmittel, die gelagert werden und Detonationen vergrößern, ohne dass du es vorher weißt, ob das Feuer direkt aus Sturmgewehren von Hamas-Polizisten und Kämpfern gewollt ist oder ungewollt Zivilisten getroffen. Das hat es auch beides gegeben. Es leben im Gazastreifen 50 Zivilisten pro Terrorist. Wenn du schaust, wie viele Kämpfer hat die Hamas und der palästinensische islamische Dschihad, dann gibt es pro 50 Zivilisten einen Terroristen. Das heißt, ohne jegliche Bemühung müsste die Relation 1:50 sein. Ein Terrorist, 50 Zivilisten tot. Aber es ist 1:1. Es ist fast ein Viertel von den Ergebnissen der USA, und wir wollen so niedrig wie möglich. Das heißt, wer sagt, es sind zu viele Zivilisten umgekommen oder die Handlung ist unmoralisch oder die Armee ist unmoralisch, er ist nicht objektiv. Jeder Tote ist zu viel, aber nochmal, was ist möglich? Und bitte mein Appell an jeden, setzt euch vorher auseinander mit dem, was überhaupt im 21. Jahrhundert in diesen Bedingungen möglich ist.
Vielen Dank, Asaf. Das war ein gutes Schlusswort zu unserem heutigen Vertiefungsthema. Danke für deine Ausführungen zu diesem wichtigen Thema. Wir verabschieden uns für heute und wir hören uns ja schon nächste Woche wieder mit einem weiteren Update aus Israel. Bis dahin wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute.